Ja, es geht jetzt um ein Thema der Wissenschaftsgeschichte eigentlich. Denn wenn man die Geschichte mal nicht so im Detail und im Blick von ganz nahem betrachtet, sondern mal so mehr oder weniger ganz von ferne, dann stellt man fest, dass Wissenschaftler eigentlich schon immer bei der Beantwortung grundlegender Fragen von Grundsätzen und Leitideen ausgegangen sind, die wir heute im allgemeinen Sprachgebrauch als Prinzipien bezeichnen. Zu diesen Prinzipien zählen zum Beispiel Einfachheit, Einheitlichkeit, aber auch solche Begriffe wie Eleganz oder Harmonie kommen dabei vor. Der Begriff Harmonie ist natürlich selber nicht so sehr scharf definiert zunächst mal. Im Allgemeinen verstehen wir ja unter Harmonie sowas wie Eintracht oder Ebenmaß oder Ordnung, Übereinstimmung, Symmetrie. Das sind alles Begriffe, die eine Rolle spielen. Sie erinnern sich an den vorigen Vortrag, da haben Sie das beste Beispiel, der Mensch in einer Darstellung hier von Leonardo da Vinci, seine Proportionsstudie Harmonie. Wohlklang in der Musik, in der Malerei, Gleichgewicht der Farben, der Proportionen. Und in der Physik ist ein System symmetrisch, der Begriff ist ja sehr viel verwendet in der modernen Physik auch, wenn dieses System nach einer bestimmten Transformation dasselbe bleibt. Harmonie ist natürlich auch eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Nach der Theogonie Hesiods, eine böotische Sage, ist Harmonia die Tochter des Kriegsgottes Ares und der Göttin der Liebe und Schönheit Aphrodite. Also hier haben Sie auch wieder so eine merkwürdige Paarung des Kriegsgottes und der Aphrodite. Das ist Harmonia. Und was man natürlich unter Harmonie zu verstehen hat, ist sicher auch historisch zu sehen. Gerade der Begriff des Wohlklangs in der Musik zeigt uns allen, dass dieser Begriff eigentlich sich auch historisch ändert. Man hat früher Dinge für besonders schön gefunden, die man heute nicht mehr so schön findet, aber man hat auch Sachen für nicht schön gefunden vor 100 Jahren, die man heute durchaus schön findet. Das gilt auch für Malerei, das gilt sogar für Mathematik, das gilt also auch für Naturwissenschaften. Nun schauen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Der Harmoniegedanke ist ja schon sehr alt und ich setze bei Pythagoras an. Aus dem einfachen Grunde, weil wir hier zum ersten Mal Überlieferungen vorliegen haben, auf die wir bauen können. Und die Grundlage ist eben hier bei Pythagoras die Vorstellung von einer Himmelsmusik. Eine Art Sphärenmusik, wenn Sie so wollen. Grundlage ist natürlich das geozentrische Weltsystem. Also in der Mitte der Erde, der Welt steht die Erde und alles andere bewegt sich um die Erde herum. Die bekannten Planeten und außen die Fixsternsphäre. Planeten kannte man natürlich nur Merkur, Venus. Erde wurde nicht als Planet betrachtet, sondern als Weltmitte. Dann außerhalb, dann die Mars, Jupiter, Saturn. Mehr Planeten kannte man nicht. Und da draußen dann eben die Sphäre der Fixsterne. Und der Überlieferung von Aristoteles entsprechend denkt man sich die Entstehung der Himmelsmusik folgendermaßen. Hier haben Sie dieses geozentrische Weltsystem mal dargestellt. Große bewegte Körper auf der Erde erzeugen Geräusche. Und deshalb sei dies auch für die Himmelskörper anzunehmen. Also hier haben wir wieder das Prinzip so wie unten, so da oben. Ob das Prinzip so richtig ist, wird sich noch einer näheren Untersuchung unterziehen lassen müssen. Aber Sie sagen eben, wenn Körper auf der Erde Geräusche erzeugen, dann kann man also auch davon ausgehen, dass Planeten, die sich bewegen, am Himmel Geräusche erzeugen. Und der Zusammenklang aller dieser Töne, die dabei entstehen, das ist eben eine musikalische Harmonie. Ein Wohlklang, meinten die Pythagoreer. Und Beobachtungen am Monochord, einem alten Musikinstrument, hatte nun erkennen lassen, dass die Tonhöhe einer schwingenden Saite von deren Länge abhängt. Wir haben das hier mal aufgeschrieben, die Verhältnisse bei der Oktave, bei der Quinte und bei der Terz sind es 1:1, 3:2 und 5:4. Hier gibt es also sozusagen einen Zusammenhang zwischen dem, was wir als harmonisch oder als Wohlklang empfinden, und zwischen Zahlen. Die mathematische Harmonie ist also sozusagen gleich die musikalische Harmonie. Es ist ein mathematisches Problem. Und durch die verschiedenen Abstände der Planeten, die man nun zwar nicht messen konnte in der Antike, aber mindestens die Reihenfolge konnte man schon abschätzen aus den scheinbaren Bewegungen der Planeten am Himmel, sollten eben musikalische Harmonien, wie wir sie hier auf der Erde kennen, und kosmische Harmonien sich einander entsprechen. In dem Sinne nahm man an, dass die Planeten harmonisch angeordnet sind. Ihre mit konstanter Geschwindigkeit ablaufenden Kreisbewegungen, man sah ja die Planetenbewegung als Kreisbewegung an, sollten für jeden Planeten einen Ton erzeugen. Der Zusammenklang ist der kosmische Wohlklang. Einzig Pythagoras, heißt es, soll in der Lage gewesen sein, diese Himmelsmusik mit seinen Ohren wahrzunehmen. Sehr unwahrscheinlich. Denn selbst wenn man annimmt, dass die Bewegung der Planeten solche Töne erzeugen, sind natürlich die Töne viel zu tief aufgrund der langsamen Bewegung der Planeten, als dass man das hören könnte. Und dieser Gedanke, der taucht nun, der setzt sich fest. Also dieser Harmoniegedanke, musikalische Harmonie, Harmonie des Weltaufbaus setzt sich fest und kommt also bis in die Zeit der Renaissance immer wieder vor. Und ein Werk von 1619, da zeige ich Ihnen hier mal die Titelseite von Robert Fludd, 1619, da hat man sogar den Kosmos dargestellt. Hier links im Bild sehen Sie das, also das geozentrische Weltsystem. Und dieses Instrument, Monochord, ist direkt mit eingebaut in die Titelseite dieses Buches, um eben diese Idee des harmonischen Universums nochmals zu verdeutlichen. Und einen wirklichen Höhepunkt erlebten diese ganzen Ideen, diese pythagoreischen Ideen, muss man ja sagen, im Wirken von Johannes Kepler. Das ist vielleicht das bekannteste Beispiel, was wir aus der Renaissance-Astronomie dazu haben. Er hat ja ein Werk geschrieben, die Harmonicis Mundi, das heißt die Weltharmonik, in der Übersetzung von Max Kaspar ist dieses Werk vielleicht das typischste für die Art und Weise, wie Kepler versucht hat, die Geheimnisse des Weltalls zu klären. Hier finden wir am deutlichsten auf der einen Seite die exakte Rechenarbeit eines Wissenschaftlers, wie wir ihn auch im modernen Sinne verstehen würden, aber auf der anderen Seite, und zwar innigst verwoben damit, auch hochfliegende Fantasie und mystische Inbrunst, könnte man fast sagen. Wenn Sie mal Muße haben, in Keplers Werken in dieser deutschen Übersetzung ein bisschen herumzulesen, werden Sie das merken. Auch an der Sprache werden Sie das merken. Und hier kommt nun als Leitmotiv hinzu bei Kepler das Suchen nach Ordnungsprinzipien im Universum. Das ist ja eigentlich das Ziel, dem er seine ganzen Forschungen widmet. Und Kepler sagt ganz ausdrücklich, er vermutet im System von Sonne und Planeten eine Widerspiegelung des Urbildes Gottes in Gestalt bestimmter geometrischer Verhältnisse, die er Harmonien nennt. Also Gott ist die Urharmonie des Universums sozusagen, und die Widerspiegelung findet diese Harmonie in bestimmten geometrischen Verhältnissen, unter anderem im Bau des Planetensystems. Diese Harmonien, die ja auch in der Musik eine große Rolle spielen, die hat Kepler hier auch mit musikalischen Fragen verknüpft. Sie werden gleich sehen, dass die alten pythagoreischen Ideen des musikalischen Wohlklangs auch hier wiederkommen. In seinem Jugendwerk Mysterium Cosmographicum, das Weltgeheimnis, das ist das, was er zuerst geschrieben hat, 1596, geht er von der Idee aus, dass die fünf regulären platonischen Körper, ich habe sie Ihnen hier mal abgebildet, also Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder, dass diese fünf regulären platonischen Körper zur Beantwortung der Frage nach der Zahl und der Dimensionen der Planetenbahnen geeignet sind. Und zwar legt er diese Körper so zwischen die Bahnen der Planeten, dass die Sphäre eines Planeten entweder die um beschriebene oder einbeschriebene Kugel eines dieser Körper wird. Dieses Bild haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Hier kann man ganz deutlich die verschiedenen platonischen Körper erkennen und die eingezeichneten Planetenbahnen. In die Zwischenräume schiebt er also die 6 Planeten der Reihe nach von außen nach innen. Die Reihenfolge der Körper ist eben hier Würfel, wie Sie sehen, Tetraeder, Dodekaeder, Isokaeder und Oktaeder. Und was interessant ist, und das hat natürlich lange Zeit auch weitergewirkt in der Wissenschaft, interessant ist, dass es ihm auf diese Weise tatsächlich gelungen ist, eine halbwegs zufriedenstellende quantitative Übereinstimmung zwischen dem kopernikanischen Weltsystem und den Planetenabständen herzustellen. Das heißt, die Zahlen stimmen. Kepler war ja Kopernikaner. Er geht ja nicht mehr vom geozentrischen System aus. Er sagt, in der Mitte der Welt steht die Sonne, sodass zu den Planeten die Erde als Planet hinzukommt. Und er hat eben gerade diese 6 Planeten. Hier ist also ganz eindeutig schon der Keim zu seinem späteren harmonikalen Denken und Suchen gelegt. Und wie gesagt, es sind eben 3 große Werke, die er insgesamt zu diesem Problemkreis geschrieben hat. In der Weltharmonik hat er es so formuliert, ich bringe mal ein Zitat, dann sehen Sie, worum es ihm ging. Zitat, 3 Dinge waren es vor allem, deren Ursachen, warum sie so und nicht anders sind, ich unablässig erforschte, nämlich die Zahl, Größe und Bewegung der Wandelsterne. Und hier ist nun die Übernahme pythagoreischen Gedankengutes ganz typisch für die Renaissance überhaupt. Schon in der Antike hatte Claudius Ptolemäus, den haben wir heute schon mal gesehen, der berühmte Astronom, Schöpfer des Almagest, also des geozentrischen Weltsystems, in seinem Werk Harmonia geschrieben, Zitat von Ptolemäus, also rund 2000 Jahre älter, 1500 Jahre, die harmonische Kraft wohnt allem inne, was seiner Natur nach vollendet ist und erscheint am deutlichsten in der menschlichen Seele und den Bewegungen der Gestirne. Kepler war nun längst tot, meine Damen und Herren. Da wurden die Planeten Uranus, Neptun und Pluto entdeckt. Und das ist nun natürlich Pech für Kepler gewesen. Denn das ganze Harmoniegebäude ist dadurch nachträglich zusammengestürzt. Weil es ja keine weiteren regulären Körper mehr gibt, für die diese Planeten sozusagen die Regel hätten bestimmen können. Nun, Pluto ist inzwischen kein Planet mehr, wie Sie wissen. Das ist aber jetzt nebensächlich. Also auf jeden Fall sind ja Uranus und Neptun noch gefunden worden. Anderes Beispiel. Schon Kepler war aufgefallen, dass es in dem kopernikanischen Sonnensystem, also dem mit der Sonne im Zentrum, zwischen den beiden Planeten Mars und Jupiter einen sehr großen Abstand gibt. Nun, das hätte man so als Tatsache hinnehmen können. Aber da kam 136 Jahre nach dem Tode von Kepler ein Wittenberger Physiker, der hieß Johann Daniel Titius, auf die Idee, nach Gesetzmäßigkeiten in der Folge der Abstände der Planeten zu suchen. Also eigentlich, wenn Sie so wollen, auch wieder ein Gedanke, der schon von Kepler hätte stammen können. Und die Abstände der Planeten in einer Zahlenreihe darzustellen. Und diese Zahlenreihe sehen Sie hier. Es ist eine ganz einfache Zahlenreihe. Nach der 3 ist jede Zahl das Doppelte der vorangehenden Zahl. Und wenn man zu diesen Zahlen jeweils 4 addiert und für den Abstand der Erde von der Sonne die Zahl 10 einsetzt, so gibt die Reihe die Entfernungen aller Planeten in einigermaßen richtigen Zahlen an. Heute wird diese Reihe etwas anders in den Lehrbüchern dargestellt. Das ist die sogenannte Titius-Bodische Reihe. Und sie wird in dieser Form meistens zitiert. Da ist der Abstand eines Planeten, der meinetwegen die Nummer n trägt, also der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und die Folge der Abstände ist 0,4 plus 0,3 hoch n. Wobei n die Folge von minus unendlich und dann 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter durchläuft. Bei dieser Geschichte gibt es aber nun einen ganz großen Schönheitsfehler und der hat dann zu einer interessanten historischen Kontroverse geführt. Nämlich für n gleich 3, das habe ich hier extra mal blau herausgeschrieben, gibt es keinen Planeten im Sonnensystem. Jetzt kommt nämlich die Geschichte mit der großen Lücke zwischen Mars und Jupiter. Also es gibt keinen Planeten für n gleich 3. Wenn Sie der Reihenfolge nach minus unendlich 0, 1, 2, 4 einsetzen, kriegen Sie Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Aber es müsste bei 3 noch ein Planet zwischen Mars und Jupiter stehen. Das war nicht der Fall. Nun haben sich 1798 in Gotha auf dem Seeberg Astronomen getroffen aus ganz Europa, auf dieser berühmten Sternwarte, die es leider heute nicht mehr gibt, und haben gesagt, wir müssen nach diesem Planeten suchen. Das heißt, sie waren so überzeugt von der Harmonie dieser Reihe, dass sie gesagt haben, wenn wir dort keinen Planeten kennen, kann es nur daran liegen, dass wir ihn noch nicht gefunden haben. Und das ist so ein erstes Beispiel für internationale Zusammenarbeit in der jüngeren Zeit, dass die gesagt haben, wir gucken jetzt alle, die Planeten laufen ja immer in der Ekliptik um, das heißt in der Erdbahnebene, und nur dort muss man suchen, in der Ebene der Ekliptik, und das versuchen wir jetzt alle und versuchen diesen Planeten zu finden. Zur gleichen Zeit hat sich auch ein anderer Mann mit dieser ganzen Problematik beschäftigt, der später sehr, sehr berühmt werden sollte, nämlich Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel. War noch ein ganz junger Mann damals. Er hat sich nämlich in seiner Dissertatio, die im Jahre 1801 erschien, zu dem Problem aus philosophischer Sicht geäußert. Sie sehen hier die Thesen aus dieser Dissertation von 1801. Und zwar hat er sich kritisch geäußert gegenüber der Titius-Reihe und hat es mit einer anderen Reihe versucht, die schon bei Plato tradiert ist, also in der Antike schon tradiert ist, in dessen Timaios veröffentlicht. Er schreibt nämlich dort, es sei ebenso gerechtfertigt, wie zum Beispiel diese Titius-Bodische Reihe, die von Plato angegebene Zahlenreihe heranzuziehen, wo Timaios urteilt, dass nach diesem Verhältnis der Schöpfer das Universum gebildet habe. Die Zahlenreihe heißt, das ist nun eine andere Zahlenreihe, die Zahlenreihe, das ist hier der Text aus den Thesen, die ich gerade zitiere, die Zahlenreihe heißt 1, 2, 3, 4, 9, 16, 27. Und nun sagt Hegel, es mag nämlich erlaubt sein, die 16 statt der 8 zu setzen, die wir im Timaios-Text lesen. Falls diese Reihe die wahrhaftere Ordnung der Natur angibt als die arithmetische Reihe, dann ist klar, dass zwischen dem vierten und fünften Ort ein großer Raum liegt und dort kein Planet vermisst wird. Das heißt also, er wendet jetzt eine andere Reihe an, und wenn man diese Reihe nimmt, dann fehlt gar kein Planet. Das fand er natürlich noch viel besser, denn das war in Übereinstimmung mit den bekannten Tatsachen. Hier haben Sie nochmal die Reihe des Timaios. Und um zu sehen, worin die Harmonie dieser Reihe besteht, habe ich die Reihe mal so rangeschrieben, wie sie im Original gedacht war. Nämlich 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2, 3 hoch 3. Sehen Sie also so eine Art harmonische Symmetrie in dieser Reihe. Und da kommen dann die Zahlen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 raus. Und Hegel hat ja dann genommen, statt der 8, die 16, wie Sie sehen, die 9 hat er gelassen und hat diese Reihe draus gemacht. Und dann hat er aber noch was gemacht. Er hat dann die dritte Wurzel aus diesen x-Werten hoch 4 gezogen und dann kommt er auf folgende Zahlenreihe. Also es ist schon ein bisschen willkürlich. 1,4, 2,5, 4,3, 6,3, 18,7, 40,3 und 81. Und die Planetenabstände sind dann nach Hegel, wenn man für Merkur diesen Wert von 1,4 einsetzt, diese Planetenabstände. Also da würde dann für den Abstand Merkur, Venus, die Erde mit 1,2 angegeben sein. Das sind ja nur relative Werte. Und nach Titius Bode sind es diese. Und wenn Sie die mal vergleichen, meine Damen und Herren, ist es gar nicht so unähnlich. Also in der Reihe kommt für Merkur 0,39, hier kommt 0,4 raus. Da kommt für die Venus 0,7, hier kommt auch 0,7 raus. Hier steht richtig für die Erde 1, das ist ja unser Abstand, und da kommt 1,2. Hier heißt es 1,8 und 1,6. Da sind es wieder 2 mal 5,2, also gar nicht so unähnlich. Man versteht also den alten Hegel, wenn er sagte, ich habe eine Reihe aus dem alten Timaios von Plato, wo kein Planet fehlt. Und da ihr keinen Planeten kennt zwischen Mars und Jupiter, ist meine Reihe die bessere und ist zumindest genauso gerechtfertigt. Der Fehler ist ein bisschen größer. Die mittlere Abweichung bei Hegel liegt bei 5,2% und bei der Titius-Bodischen Reihe liegt sie nur bei 2,5%. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Das Problem ist nun folgendes gewesen. In der Neujahrsnacht des Jahres 1801 hat dieser Astronom Giuseppe Piazzi in Palermo ein Objekt entdeckt, das sich genau dort bewegte, wo es nach der Titius-Bodischen Reihe einen Planeten hätte geben sollen. Das heißt also, der Planet war damit entdeckt, wenn man so will. Und jetzt ging der Streit erst richtig los. Franz Xaver von Zach, das ist der Chef gewesen von der Sternwarte in Gotha, hat einen langen Aufsatz veröffentlicht, da sehen Sie hier die Titelseite, über den nun vermutlich entdeckten und lange vermuteten neuen Hauptplaneten des Sonnensystems und teilte nun an den damals ja noch ganz unbekannten jungen Hegel erhebliche verbale Prügel aus. Also von Harmonie keine Spur. In dem Aufsatz wird heftig Gift versprüht. Da heißt es zum Beispiel, diese Arbeit von Hegel sei, Zitat, literarischer Vandalismus von Leuten, die erst lernen sollten, ehe sie lehren. Und Zach stellte die Newtonsche Physik einer hegelschen Hyperphysik gegenüber, die, Zitat, nicht nur nicht die geringste Entdeckung hervorgebracht, sondern sogar verhindert haben würde, wenn man ihr gefolgt wäre. Nun, Hegel hätte natürlich wissen können, als er seine Thesen veröffentlichte, dass der neue Planet entdeckt war. Hegel war kein Astronom. Er hat das wahrscheinlich so genau nicht verfolgt. Und daraus hat sich dann mit der Zeit der sogenannte Hegelsche Dialog entwickelt. Den finden Sie heute noch in manchen Lexika, der also den Wortlaut hat. Es gibt nur 7 Planeten, dem widersprechen aber die Tatsachen. Umso schlimmer für die Tatsachen. Wie gesagt, ist nirgends belegt, dieser Dialog. Aber das ist so etwas, womit man Hegel aburteilt. Und jeder, auch moderner Wissenschaftler, der sozusagen eine gewisse Abneigung gegenüber Philosophie hat, und das gibt es ja bei vielen Naturwissenschaftlern, der bringt immer diesen hegelschen Dialog und sagt, das war schon immer schlimm mit den Philosophen, was die da erzählt haben. Nun muss man aber dem Hegel eigentlich Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn er hat ja nur gesagt, falls man die eine Reihe statt der anderen nimmt, wäre doch alles in Ordnung mit dem Planetensystem. Dass dann da ein Planet entdeckt wurde, das wusste er zu Anfang noch nicht und eigentlich hatte er durchaus recht. Es waren beides Versuche, eine gewisse Harmonie im Sonnensystem zu finden und sie haben es eben auf 2 verschiedene Weisen versucht. Es erging allerdings insgesamt der Titius-Bodischen Reihe nicht besser als den Keplerschen Träumereien aus dem Mysterium Cosmographicum, denn Ceres war gar kein neuer Hauptplanet des Sonnensystems, sondern es zeigte sich, Ceres ist ein Planetoid. Also das, was man dort gefunden hatte zwischen Mars und Jupiter, ist ein Kleinplanet, ein Zwergplanet, wie wir ihn heute nennen würden, so ähnlich wie auch Pluto ja inzwischen ein Zwergplanet ist. Und was noch viel schlimmer war, Ceres war nur der erste Körper von tausenden weiteren Körpern, die man dort zwischen Mars und Jupiter inzwischen entdeckt hat. Es sind sogar Hunderttausende. Und es zeigte sich natürlich auch durch die Entdeckung von Neptun und Pluto genau dasselbe, was für Kepler schon gegolten hatte, dass die Titius-Bodische Reihe für diese Planeten auch nicht gilt. Also da sind die Fehler beliebig groß. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Feld, nämlich zur Physik. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ist ja die Spektralanalyse entwickelt worden. Und zwar, also besonders durch Kirchhoff und Bunsen, ist das Prinzip ausgearbeitet worden, wie man durch das Zerlegen von Licht in einem Glasprisma aus dem zerlegten Farbband also mehr oder weniger dann aus dem Spektrum, wie man das nennt, Aussagen über die chemische Beschaffenheit oder auch über die physikalische Beschaffenheit von leuchtenden Substanzen machen kann. Das ist ja in der Astronomie dann besonders berühmt geworden, weil man ja auf diese Weise chemische Analyse von sehr weit entfernten kosmischen Körpern machen kann, also ohne diese Körper wirklich im Labor einer chemischen Analyse zu unterziehen. Und da tauchen nun in den Spektren dieser verschiedenen leuchtenden Substanzen, besonders im Spektrum von leuchtendem Wasserstoff, tauchen bestimmte Linien auf. Linien, die ganz bestimmte Wellenlängen natürlich haben. Und diesmal war es der Schweizer Mathematiker und Physiker Johann Jakob Balmer, der versucht hat, in diesen Linien eine bestimmte Ordnung zu finden, also nach Harmonie zu suchen. Warum haben diese Linien gerade diese Frequenzen und keine anderen? Also hier ganz eindeutig der Harmoniegedanke. Ich zeige Ihnen mal das Wasserstoffspektrum mit einigen dieser Linien, die hier so scheinbar willkürlich liegen. Aber man sieht, die vorne liegen enger, dann werden die Abstände größer. Und Balmer sagte, hier muss eine Harmonie verborgen sein. Und dann hat er tatsächlich eine Beziehung gefunden und die ist in dieser Formel aufgeschrieben. Die erinnert fast so ein bisschen an die Titius-Bodische Reihe, zumindest ist sie mathematisch ungefähr genauso einfach. Und zwar der Kehrwert der Wellenlänge, Lambda, ist also die Wellenlänge, die sozusagen die Frequenz dieser Linien wiedergibt, ist einer Konstanten R mal in Klammern 1 durch 4 minus 1 durch n Quadrat. Wobei n, das sind dann die Linien, die Zahlen 3, 4, 5 und 6 durchläuft. Also wieder so ein ähnlicher Versuch, harmonische Beziehungen in diesen Linien zu finden. Nun fand man aber bald weitere Linien im Spektrum des Wasserstoffs, zum Beispiel im ultravioletten Bereich. Und jetzt ist was sehr Interessantes. Während bei den weiteren Planeten, die man im Sonnensystem gefunden hatte, man ja keine Übereinstimmung mit der Titius-Bodischen Reihe mehr feststellen konnte, war das hier anders. Die weiteren Linien, die man gefunden hat, die ließen sich alle durch diese Formel bestens beschreiben und später sogar mit Hilfe des Bohrschen Atommodells erklären. Das war nun wirklich etwas ganz Neuartiges. Das heißt, hier war aufgrund eines harmonikalen Denkens ein Gesetz formuliert worden, das sogar eine physikalische Erklärung hat. Und die Erklärung besteht ja darin, dass zu Anfang des 20. Jahrhunderts der Däne Niels Bohr gesagt hat, ein Atom besteht aus einem positiven Atomkern, dem Proton, das umlaufen wird von lauter Elektronen. Und diese Elektronen haben ganz bestimmte Bahnen, die sind vorgegeben. Diese Bahnen sind durch bestimmte Energien gekennzeichnet. Und wenn ein Elektron von einer dieser Bahnen mit höherer Energie auf eine Bahn mit tiefer Energie herunterfällt, durch die blauen Pfeile hier angedeutet, dann wird die Energiedifferenz dieser beiden Bahnen in Form einer elektromagnetischen Welle abgestrahlt. Und das ist dann hier die H-Alpha-Linie und das ist die H-Beta-Linie. Auf diese Weise kommen also diese Linien zustande, die Sie hier unten im Spektrum sehen. Das ist natürlich sehr interessant. Und diese Konstante, die hier auftaucht, die auf dem vorigen Bild in der Formel zu sehen war, diese Konstante R, die heißt Rydberg-Konstante, denn Rydberg, der Schwede, hat diese Formeln später noch zum großen Erstaunen der Physiker verallgemeinert und konnte diese empirisch gefundenen Beziehungen auch auf völlig neu entdeckte Serien von Spektren anwenden. Und später hat man diese Rydberg-Konstante noch ableiten können, zum Beispiel aus anderen elementaren Naturkonstanten, wie der Planck'schen Konstante der elektrischen Ladung des Elektrons und ähnliches mehr. Also das ist nun ein wirklich positives Beispiel, wo die Sache funktioniert hat. Und deshalb hat wohl auch Arnold Sommerfeld, ein berühmter Physiker des 20. Jahrhunderts, in einem 1931 geschrieben, in einem Buch mit dem Titel Atombau und Spektrallinien, geschrieben, was wir heutzutage aus der Sprache der Spektren heraushören, ist eine wirkliche Sphärenmusik des Atoms, ein Zusammenklingen ganzzahliger Verhältnisse, eine bei aller Mannigfaltigkeit zunehmende Ordnung und Harmonie. Das ist nun doch schon sehr, sehr überzeugend. Balmer und Rydberg waren einem inneren Gefühl gefolgt, einer inneren Überzeugung vom Bestehen einer solchen Harmonie und hatten auf diesem Wege tatsächlich die physikalisch richtigen Erkenntnisse gefunden. In der modernen Physik spielt natürlich der Harmoniebegriff auch eine große Rolle. Und da kommen wir wieder auf Einstein zurück, der ja schon mehrfach im vergangenen Vortrag auch zitiert wurde. Einstein über Kepler. Er schreibt mit Bezug auf Kepler: Zur Bewunderung für diesen herrlichen Mann gesellt sich noch ein anderes Gefühl der Bewunderung, das aber keinem Menschen gilt, sondern der rätselhaften Harmonie der Natur, in die wir hineingeboren sind. Die Menschen erdachten schon im Altertum Linien denkbar einfachster Gesetzmäßigkeit. Darunter waren neben der geraden Linie und dem Kreis in erster Linie Ellipse und Hyperbel. Diese letzteren Formen sehen wir in den Bahnen der Himmelskörper realisiert. Es scheint, dass die menschliche Vernunft die Formen erst selbstständig konstruieren muss, ehe wir sie in den Dingen nachweisen können. Ein sehr interessantes Zitat. Und mit diesem Problem hat sich auch der deutsche Physiker Wolfgang Pauli dann später beschäftigt. Er hat eine Studie geschrieben über den Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler. Und er schreibt dort, dass es bei der Aufstellung von über bloße Erfahrung hinausgehenden Theorien ohne Intuition nicht abgehe. In der vorbewussten Stufe der Erkenntnis, also nicht der definitiven Forschung, sondern in der, man könnte auch sagen, Ahnung dessen, wie es sein könnte, treten Bilder anstelle von Begriffen. Sie bilden gleichsam die Brücke zwischen dem, was man beobachtet, der Sinneswahrnehmung und der Idee. Und das hat eben auch Kepler selbst schon so gesehen. Denn Kepler schreibt, ganz ähnlich wie übrigens dann auch später Kant: Erkennen heißt, das äußerlich Wahrgenommene mit den inneren Ideen zusammenzubringen und ihre Übereinstimmung zu beurteilen. Alle Ideen oder Formbegriffe liegen in den Wesen, die Erkenntnisvermögen besitzen und sind mit eingeboren. Und das ist auch wieder etwas, was bei Kant schon ähnlich dargestellt ist. Der Kant nennt das die Ideen a priori, die von vornherein vorhandenen Ideen, und die Ideen a posteriori, die nach der Erfahrung dann hineinkommen. Die ersteren aber vor der Erfahrung. Sie seien im menschlichen Geist angelegt und werden als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis gesehen. Wie ist das möglich, meine Damen und Herren? Für einen exakten Naturwissenschaftler ist das ja fast erschreckend, das zu hören, dass also da Ideen schon, bevor man überhaupt anfängt zu forschen, angelegt sein sollen, die sich dann tatsächlich auch in der tatsächlichen Realität finden lassen. Das ist natürlich ein erkenntnistheoretisch sehr interessantes Problem. Und deshalb haben auch Wissenschaftler versucht, das zu erklären. Und es gibt eigentlich zwei Hauptschulen, die versuchen, das zu erklären. Hier sehen Sie wieder ein Zitat von Pauli: Theorien kommen zustande durch ein vom empirischen Material inspiriertes Verstehen, welches am besten als zur Deckung kommen von inneren Bildern und äußeren Objekten zu deuten ist. Die Möglichkeit des Verstehens zeigt aufs Neue das Vorhandensein regulierender typischer Anordnung, denen sowohl das Innen wie das Außen des Menschen unterworfen ist. Und die Erklärung dafür, die soll also nun im Grunde, es gibt zwei Erklärungen, wie gesagt. Die eine Erklärung ist folgende. Die stammt von dem Wissenschaftsphilosophen Gerhard Vollmer. Er sagt, wir sind ein Teil des Universums. Sicher richtig. Jeder Mensch besteht ja aus Atomen, die zum größten Teil im Inneren von Sternen überhaupt erst entstanden sind. Wir sind also aus Sternenmaterie geschaffen. Wir sind ein Teil des Universums und die Strukturen unseres Gehirns, also das Ergebnis ist einer sehr langen Evolution auf einem Planeten im Sonnensystem, sind damit auch letztlich von den Strukturen des Universums geprägt. Und beim Erkennen finden wir die Übereinstimmung zwischen Innen und außen. Und das ist auch die Deutung für dieses Zitat von Pauli, was ich Ihnen eben gebracht habe. Das ist die eine Erklärung. Es wäre natürlich dann wissenschaftlich nur noch zu zeigen, wie diese Prägung denn wirklich im Einzelnen zustande gekommen ist. Das wissen wir natürlich noch nicht. Und die andere Erklärung, die ist von dem Wissenschaftsphilosophen Gerald Holton und die lautet: Die subjektiven Erkenntnisstrukturen passen auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben. Und sie stimmen mit den realen Strukturen teilweise überein, weil nur ein solches Übereinstimmen das Überleben ermöglichte. Eine ganz andere Erklärung. Welche die richtige ist, weiß man nicht. Das Letztere ist die Aussage der evolutionären Erkenntnistheorie, als deren Hauptvertreter eben die hier genannten Herren gelten. Leitideen. Und auch der Harmoniebegriff werden von Holton übrigens in der modernen Wissenschaftssprache als sogenannte Themata zusammengefasst. Er nennt das Themata, hat ein Buch darüber direkt geschrieben, Themata. Und diese Themata, meint Holton, dienten letztlich dem Zweck, die unübersichtlich erscheinende Realität auf übersichtliche Strukturen zurückzuführen. Und genau das bezwecken auch die Versuche, und damit komme ich schon zum letzten Teil des Vortrages, eine Weltformel zu finden, gleichsam die Übersichtlichkeit über alles. Unter Weltformel gibt es auch zwei Dinge, die man darunter verstehen kann. Das eine ist ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Quantentheorie, die sich mit der Welt des Kleinsten beschäftigt und die ja die Welt des Kleinsten eigentlich sehr erfolgreich bisher beschrieben hat, steht ja sozusagen gewissermaßen neben der Relativitätstheorie, die von Einstein kommend die Welt des Größten ja auch sehr erfolgreich beschrieben hat. Und woran man schon sehr, sehr lange arbeitet, ist es, eine Theorie zu finden, die beide vereint und sozusagen das gleichzeitige quantenphysikalische und relativitätstheoretische Wirken aufzeigen kann. Das ist die eine Theorie von allem, die man seit Jahrzehnten sucht, aber noch nicht gefunden hat. Also es gibt bisher keine Vereinigung der Quantentheorie und der Relativitätstheorie. Aber wenn wir hier von der Weltformel sprechen, meinen wir noch ganz etwas anderes. Das ist wirklich eine Theory of Everything, die nämlich alles umfasst, was die Welt ausmacht. Also es wäre eine Theorie, die die ganze Welt determiniert, das heißt also, die auch chaotische Prozesse, zufällige Prozesse, nichtlineare Prozesse in der Welt beschreibt, einschließlich Heisenbergs unscharfe Relation in der Quantenphysik, auch Vorgänge im sozialen Bereich, menschlicher Gesellschaften und so weiter. Und das ist eigentlich mit der Suche nach einer Weltformel letzten Endes wirklich gemeint. Und diese Weltformel wurde zumindest sehr, sehr lange Zeit, in letzter Zeit hat sich das ein wenig verändert, als ein grundsätzlich durchaus erreichbares Ziel betrachtet. Und zwar aus einem einfachen Grunde, weil die Naturwissenschaften mit ihrem reduktionistischen Vorgehen in der Vergangenheit eigentlich fast alle ihre großen Erfolge errungen haben. Wir verstehen ja unter Reduktionismus die Vorgehensweise der Naturwissenschaft, besonders der Physik, das Verhalten großer, komplexer Objekte auf Bereiche zurückzuführen, auf andere Bereiche zu reduzieren, die man als fundamentaler und als elementarer betrachtet. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie die ganze Naturwissenschaft bisher ihre Erfolge in der Forschung erreicht hat. Die Biologie wird demnach interpretiert durch die Molekularchemie. Die Molekularchemie wird interpretiert durch die Physik. Und die Physik wird dann interpretiert durch die Elementarteilchenphysik bis zu den Quanten und den Quarks, die die Bestandteile der Protonen und der Neutronen darstellen. Also der Reduktionismus hat von sich aus schon so eine vereinheitlichende Tendenz, nicht? Er sucht immer alles auf Einfacheres zurückzuführen. Aber gerade gegen diese reduktionistischen, bisher erfolgreichen reduktionistischen Vorgehensweise gibt es nun einen tiefgehenden Einwand, den man, glaube ich, nicht ignorieren darf. Und dieser Einwand besteht in der Tatsache, dass eben, wenn man jetzt mal umgekehrt vorgeht, also nicht von der höheren Ebene weiter runter, wir kennen die höhere Ebene, wir beschreiben sie ja schon, wir haben sie ja schon und reduzieren jetzt. Wir wissen ja schon, dass wir aus Atomen bestehen und dass die Atome aus bestimmten Bestandteilen zusammengesetzt. Jetzt geht's ja aber umgekehrt. Wir wollen ja sozusagen eine Formel finden, die in beliebige höhere chaotische Ebenen das fortschreibt und uns sagt, was dann dort sein würde. So ähnlich wie vorhin die Balmer-Formel eben selbst die Linien schon beschrieben hat, die man noch gar nicht entdeckt hatte. Das wäre ja die eigentliche Weltform. Und nun ist es aber so, dass auf einer höheren Ebene andere Gesetze gelten, ein neuartiges Verhalten der Elemente von Ensembles zutage tritt, das aus den Eigenschaften der einzelnen Elemente nicht abgeleitet werden kann. Wir sprechen in diesem Falle von Emergenz oder Übersummativität. Ein ganz einfaches Zitat aus uralten Zeiten ist von Aristoteles, das möchte ich Ihnen dann hier gerade mal bringen. Das haben Sie natürlich schon tausendmal gehört, aber vielleicht sehen Sie jetzt, in welchem Kontext das zu denken ist. Schon Aristoteles hat nämlich gesagt in der Antike, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist der entscheidende Einwand. Und deshalb hat der US-amerikanische Physiker Robert Lovelin hier ein Buch geschrieben, Abschied von der Weltformel. Das ist sehr lesenswert und auch sehr überzeugend, wie ich finde. Da schreibt er, dass die Jagd nach einer Weltformel letzten Endes der Jagd nach einem Phantom gleichkommt. Er schreibt, Zitat, weil unsere Messungen so genau sind, können wir mit Überzeugung erklären, dass die Suche nach einer einzigen, ultimativen Wahrheit an ihr Ende gelangt, gleichzeitig aber gescheitert ist. Denn die Natur ist, wie sich nun enthüllt, ein gewaltiger Turm aus Wahrheiten, wo mit größer werdenden Messskalen jede von den jeweiligen Vorfahren abhängt und dann über diese hinausgeht. Wie Kolumbus oder Marco Polo sind wir aufgebrochen, um ein neues Land zu erkunden, haben aber stattdessen eine neue Welt entdeckt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, will also auch sagen, in moderner Sprache, dass zum Beispiel, wenn Sie ein einzelnes Eisenatom haben, Sie aus diesem einzelnen Eisenatom, Sie können es analysieren, wie Sie wollen, niemals herausfinden werden, wie sich ein Eisenatom verhält, wenn es sich zu einer Gitterstruktur zusammenfügt. Es hat nämlich nicht die Eigenschaften von Metall. Ein einzelnes Eisenatom hat keine metallischen Eigenschaften und Sie können sie nicht vorhersagen. Sie werden auch nicht, obwohl Sie wissen, dass elektrischer Strom nichts weiter ist als das Fließen von Elektronen in einem elektrischen Leiter, so werden Sie doch nicht durch die Beschreibung des Verhaltens der einzelnen Elektronen, die in diesem Leiter fließen, und es sind hunderte von Milliarden Elektronen, werden Sie niemals die ohmschen Gesetze ableiten können. Obwohl die ohmschen Gesetze ganz einfache Gesetze über den Zusammenhang zwischen Widerstand, Stromstärke und Spannung sind. Aber Sie müssten eben hunderte Milliarden kompliziertester Gleichungen lösen, wozu nicht mal modernste Computer in der Lage sind, um das ohmsche Gesetz auf diese Weise abzuleiten. Die tatsächliche Art, wie es gefunden wurde, war wesentlich einfacher. Also gehen wir davon aus, die Weltformel wird vermutlich nie zu finden sein, und zwar aus prinzipiellen Gründen nicht. Was aber die Physik nicht daran hindern wird, davon bin ich überzeugt, auch künftig ihre Objekte zu reduzieren, das heißt also immer den Weg zu gehen, wie kann ich etwas einfacher machen. So wie wir aus den vielen Epizyklen in der antiken Bewegungstheorie der Planeten letzten Endes das Newtonsche Gravitationsgesetz gemacht haben, was viel einfacher ist und was für alle Planeten in gleicher Maße gilt. Oder wie wir versuchen, aus dem Zoo der vielen Elementarteilchen, die wir kennen, immer weniger Partikel herauszufinden, die als die Grundbausteine all dieser anderen Vielfalt von Partikeln gilt. Die Dynamik der Vereinheitlichung ist das Erfolgsrezept der Physik. Und deshalb wird man wahrscheinlich auch weiterhin fortfahren, in dieser Weise die Forschung zu betreiben. Mein Fazit ist also, meine Damen und Herren, der Leitgedanke der Harmonie oder eben der Themata, wie Sie es auch immer nennen wollen, wird wohl auch für künftige Forschungen richtig und nützlich sein, obwohl wir nicht letzten Endes behaupten können, dass wir überall da, wo wir geforscht haben, das gefunden haben, was wir gesucht haben. Also wenn wir davon ausgehen, es müsse Harmonie herrschen, egal wie wir sie definieren, müssen wir sie noch lange nicht finden, aber sie ist ein gutes heuristisches Prinzip, um einen Weg einzuschlagen, auf dem man zur Erkenntnis der Wahrheit kommen könnte. Es bedeutet natürlich nicht, dass die Forscher nicht eben auch weiterhin von solchen heuristischen Prinzipien ausgehen. Aber die Kernfrage ist gar nicht, ob die Harmonien dann wirklich da sind oder nicht, sondern die Kernfrage ist nur, ob sie nützlich sind als Idee für die moderne astronomische Forschung. Eine kleine Anekdote zum Schluss. Wieder Einstein, sehr geehrter Herr Einstein, ein Brief an Einstein. Ich habe Ihre Theorie mit meinen Messgeräten überprüft und muss Ihnen leider sagen, dass sie falsch ist. Sehr geehrter Herr Nobelpreisträger, ich habe die Theorie nochmal angeschaut. Die Gleichungen sind so schön, so symmetrisch, sie müssen richtig sein. Prüfen Sie doch bitte nochmal nach. Verehrter Herr Einstein, Sie haben recht, meine Messungen waren falsch, Ihre Zufriedenheit war wohl berechtigt. So kann es gehen, meine Damen und Herren. Da freut sich Einstein. Und Paul Dirac, der berühmte Physiker, sagt, heute scheint es mir, dass der beste Ausgangspunkt, den man in der Physik haben kann, in der Annahme liegt, dass physikalische Gesetze auf schönen Gleichungen beruhen. Die einzige wirklich bedeutende Anforderung ist, dass die zugrunde liegenden Gleichungen von ausgeprägter mathematischer Schönheit sein sollen. Herzlichen Dank. Auf dieses Buch weise ich dann gerne nochmal hin, wo also die neueste Entwicklung der Kosmologie bis zum CERN nochmal dargestellt ist. Ich habe ein oder zwei in der Tasche. Es ist vor 4 Wochen gerade erst erschienen. Das kann ich Ihnen also gerne anbieten, wenn Sie sich für diese Fragen näher interessieren. Da spielt natürlich die Frage der Suche nach der Weltformel dann auch eine Rolle.